Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung.
Antenne Mainz. Heute habe ich zwei Gäste, männlich und weiblich. Name?
Marien.
Und Matthias Wagener.
Alter?
42.
Und ich bin am 9. August 52 geworden.
Geburtsort?
Radebeul.
Höxter an der Weser.
Beruf?
Unternehmerin.
Unternehmer.
Das ist immer schon mal schön, wenn das ähnlich ist, ne? Oder gleich in diesem Fall sogar. Habt ihr sowas wie ein Lebensmotto?
Finde, was dich glücklich macht und tu es.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über euch?
Das sind die mit dem Boot.
Die erinnern sich wahrscheinlich an die freundliche Frau.
Und dass wir immer erreichbar sind.
Ja, das wahrscheinlich.
Ich habe gerade in dem Fragebogen etwas ausgelassen, was ich immer noch direkt bei dem Beruf mitfrage. Das würde ich jetzt gerne hier noch nachreichen. Habt ihr denn Hobbys?
Ja.
Ja. Segeln und Tauchen.
Okay, das habe ich nämlich...
Vielleicht noch... Achso, ich habe noch zwei.
Wandern, okay, raus damit.
Und Wandern und alles Mögliche mit Schnee.
Marien und Matthias Wagener hier zu Gast bei Antenne Mainz. Im Fragebogen habe ich meine Gäste bewusst an letzter Stelle nach den Hobbys gefragt. Marien und Matthias Wagener sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich habe es ganz bewusst jetzt nach hinten gesetzt, weil ich wusste natürlich auch, das hat was mit Wasser und Boot zu tun. Da kommen wir natürlich im Lauf der Sendung drauf, aber ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen was über Radebeul wissen.
Oha, okay, da bin ich geboren. Aufgewachsen bin ich aber in Ottendorfer Griller. Das ist ein kleiner Ort oder eher schon eine Kleinstadt in der Nähe von Dresden. Also Radebeul ist sozusagen nur mein Geburtsort.
Das heißt aber, du bist in der ehemaligen DDR groß geworden?
Genau.
Hast du da noch Erinnerungen? Also ich meine, du bist ja dann in der Wendezeit. Wie alt warst du da?
Ich glaube, ich war 11, 12, als die Wendezeit war. Und ja, ich habe natürlich ein paar Erinnerungen, vor allem Erinnerungen an die Wende selbst und die Zeit danach, davor einfach eine glückliche Kindheit.
Aber du hast noch ein bisschen von dem Schulsystem mitbekommen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also bis zur 5. Klasse. Ich bin, wie sage ich immer gerne, ich bin kein FDJler mehr geworden. Das habe ich ein bisschen bedauert damals. Aber ansonsten habe ich auch bis zur 5. Klasse das Schulsystem mitbekommen. Und danach ja auch, weil die Umstellung ging ja nicht von heute auf morgen.
Du kannst es wirklich vergleichen. Du kannst sagen, vorher, nachher, ne? Also das heißt, es hat sich ja dann was verändert, wenn es auch ein bisschen gedauert hat. Es war dann anders irgendwann.
Das würde ich so, glaube ich, nicht sagen. Also da es ja auch mit jedem Schuljahr ja auch neue Fächer dazu kam und man sich ja auch selber weiterentwickelt hat. Also ich hätte natürlich den direkten Vergleich haben müssen, also 10 Schuljahre in dem einen System und 10 Jahre in dem anderen. Also die Lehrer sind gleich geblieben und ob der Lehrplan dann anders war als davor oder gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich habe auch ganz normal, also das war ja ein bisschen schwierig mit den, oder nicht schwierig, man wurde ja in der 5. Klasse dann auch gleich gefragt, möchtest du Abitur machen und dann kannst du jetzt sofort wechseln, also wenn das natürlich von den Noten passte, oder willst du weiter quasi bis zur 10. Klasse, also Realschulabschluss machen, und die meisten haben sich auch erstmal für den Realschulabschluss entschieden, zumindest bei uns in der Schule, und ich habe das auch gemacht, ich habe erstmal quasi einen 10. Klasse Abschluss und danach mich entschieden, noch das Abitur nachzuholen und dann zu studieren, weil das erstmal überhaupt nicht in unseren Köpfen war. Also zu studieren in der DDR war ja doch eher nicht jedem möglich.
Ich finde es spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, aber ich habe das in einem anderen Gespräch schon mal gehört, dass in der Schule irgendwas passieren müsste eigentlich, aber tatsächlich, ich habe das schon mal gehört, insofern fasziniert es mich, dass die Lehrer alle gleich geblieben sind. Das ist eigentlich fast witzig für mich.
Ja, ist nicht das erste Mal, dass ein Systemwechsel stattfindet und die meisten Staatsbediensteten, Staatsbedienstete geblieben sind.
Ja, es ist nur spannend, weil ich glaube, man hätte vielleicht hier und da dann doch mal hinschauen können und vielleicht auch Veränderungen mit anstoßen können. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist kompliziert und im Nachgang ist immer alles ein bisschen einfacher. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagner. Maren und Matthias Wagner sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sind auf eine besondere Art selbstständig. Dazu später mehr. Matthias, so bei dir habe ich gerade Weser gehört.
Ja.
Erzähl mal Weser. Was über deine
Höchster.
Kindheit.
Höchster an der Weser. Genau wie bei Maren muss ich so einsteigen und sagen, ich bin da lediglich geboren und dann ganz schnell nach Bremen umgezogen, weil mein Vater nach seinem Theologiestudium dann dort als Pastor angefangen hat zu arbeiten. Und ich bin also aufgewachsen in Bremen, in einem kleinen, ja etwas außerhalb liegenden Stadtteil Bremens. Ja, als Kind in einer großen Familie, einer Pastorenfamilie mit der üblichen christlichen Erziehung und Sozialisierung habe ich da mein Abi gemacht. Erst halt in Oberneuland, so hieß das, direkt zur Schule gegangen und dann irgendwann in der Stadt die 3 Jahre Oberstufe bis zum Abi. Ja, und auch eine ganz entspannte Kindheit. Am Anfang war es fast noch ländlich, das hat sich dann irgendwann verändert, weil viel gebaut wurde. Aber ich ja, gehöre noch zu der Generation, die draußen gespielt hat und um 18 Uhr zum Essen zu Hause sein musste und sonst gar nicht viel zu Hause war eigentlich.
Du hast gerade betont, christliche Erziehung. Sag mal 2, 3 Sätze, was bedeutet das?
Für mich?
Ja.
Also selbstverständlich immer nah dran zu sein an Kirche. Das heißt Kindergottesdienst, der parallel zum Erwachsenengottesdienst abgehalten wurde schon. Also frühkindliche christliche Erziehung sozusagen. Ich bin selbstverständlich zum Konfirmationsunterricht gegangen, zum Konfirmandenunterricht und bin auch konfirmiert. Bin viel in der Kirche gewesen, so lange bis ich konfirmiert war. Ich habe sehr kritische Eltern, würde ich mal sagen. Und mein Vater war vor allen Dingen für die Jugend auch sehr aktiv. Der hat da die junge Gemeinde groß gemacht, hat zu einer großen Gruppe gemacht. Die sind im Sommer und wir auch mit dann auf Jugendfreizeiten gefahren und haben so die Welt entdeckt. So, und dieser für mich bedeutet christliche Erziehung vor allen Dingen, früh sich mit Werten zu beschäftigen, aber auch ganz früh mit dem, was in Familien alles so möglich ist. Die ganzen Trauerfälle, aber auch Hochzeiten und Taufen. Was ich vielleicht mitgenommen habe, ist etwas, worüber wir heute noch häufig sprechen, Maren und ich, nämlich wie wichtig Rituale, glauben wir, sind so im Alltag. Hilft auch beim Unternehmersein. Und Werte. Das ist das, was wir vor allen Dingen mitgenommen haben. Ansonsten waren wir ziemlich frei, alle Kinder. Wir mussten irgendwie nach der Konfirmation nicht mehr regelmäßig in die Kirche oder so. Da hat mein Vater und meine Eltern eben auch die Überzeugung gehabt, dass wir mit diesem kirchlichen oder christlichen Erwachsenenalter selber entscheiden können, ob wir das wollen oder nicht. Und da bin ich heute noch sehr dankbar für. Sowohl für die Art und Weise, wie wir an diese Gemeinde oder in die Gemeinde eingebunden waren, als auch für die Freiheit später selber entscheiden zu können, was wir da machen möchten und was nicht.
Und ich möchte noch ergänzen, dass das Pastorenhaus Wagener auch immer ein sehr offenes Haus war, bis heute, ja. Auch wenn Matthias Papa nicht mehr aktiv ist.
Ja. Ich finde das sehr schön, weil mir ist das mit diesem Glauben gar nicht gegeben. Ich merke aber, dass ganz viele Menschen, die da ihre Wurzeln haben, dass es echt in Konfliktsituationen sehr hilfreich sein kann. Das ist das, was ich so oft erlebe, wenn Menschen wirklich einen tiefen Glauben haben.
Ich würde das gar nicht für mich in Anspruch nehmen, einen tiefen Glauben zu haben, sondern eben darum habe ich auf die Werte auch abgezielt, eher ein Menschenbild. So, also ich habe, wie schon auch gesagt, dass mein Vater sehr kritisch war, das bezog sich vor allen Dingen auch auf die Institution Kirche. Und für mich gibt es eben einen großen Unterschied und mit dem Bild bin ich auch aufgewachsen zwischen der Institution Kirche, die ja sehr menschlich ist und auch eine Organisation und eine Unternehmung und von daher aus unserer Perspektive jedenfalls immer sehr anders betrachtet wurde als das, was Religion ausmacht.
Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also wenn ich jetzt Kirche sage, habe ich da auch eher den Glauben gemeint als ja. Das Gebäude, als die Einrichtung, als die Institution, die dahinter steht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagener. Ein Unternehmer-Ehepaar im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Maren und Matthias Wagner sind da. Bei dir habe ich jetzt gerade schon gehört, nach der Schule war Studium?
Ja, nach der Schule war erstmal Zivildienst.
Okay.
Ich war in der glücklichen Situation, in dem letzten Jahrgang Zivildienst zu sein, der fast 2 Jahre verbracht hat. Für mich war es jedenfalls super. Ich hatte in meiner Abi-Zeit noch die Idee, irgendwie in Richtung ja, Pädagogik zu gehen und habe darum meine Zivildienstzeit auch in einem Kindergarten verbracht, einen Integrationskindergarten. Also ich war verantwortlich für verschiedene Kinder mit verschiedenen Behinderungen im Laufe dieser 2 Jahre. Und das war in Bremen ganz cool, weil das begleitet wurde von der Universität. Wir sind also auch in die Uni gegangen, auch als CVs, und haben da den Dr. Feuser zugehört, der diese Integrationskindergärten sehr eng wissenschaftlich begleitet hat. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit, in der ich mich dann entschieden habe, nicht Pädagoge zu werden.
Okay, ist aber auch
die
okay.
Zeit möchte ich nicht missen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein ganz tolles Geschenk, wenn man eine Erfahrung macht und sagt, ich lande jetzt definitiv einfach nicht in diesem Bereich, weil es ist nicht mein Ding. Und das ist sehr gut. So, wie war es bei dir? Was kam nach der Realschule?
Ich hatte mich eigentlich erstmal beworben als Hotelfachfrau, habe aber nicht wirklich eine richtige Stelle bekommen. Es gab eigentlich nur Restaurantfachfrau und das wollte ich nicht. Ich wollte quasi die Vielfalt von dem Hotel mitnehmen. Also habe ich gedacht, okay, mache ich erstmal Abitur, dann habe ich vielleicht mehr Chancen, und habe ein Fachabitur für Gastronomie in Dresden nach 2 Jahren abgeschlossen und habe mich dann wieder beworben und habe wieder nicht die für mich geeignete Stelle gefunden und dachte, okay, dann vielleicht ist es so gewollt, machst du keine Lehre, sondern studierst, und bin dann nach Mittweida, ist auch in Sachsen im Städtedreieck Dresden, Chemnitz, Leipzig, genau in der Mitte, und habe da erst 1 Jahr BWL studiert, und dann kam ein ganz neuer Studiengang hinzu, Medienmanagement, und zu dem bin ich dann auch sofort gewechselt, als der aufkam, und habe dann 4 Jahre Medienmanagement in Mittweida studiert.
Mit einem Ziel schon vor Augen, wo es hingehen könnte?
Also als ich damit begonnen hatte, noch nicht, aber gleich im ersten Semester beziehungsweise ziemlich am Anfang habe ich, ja, wie soll man sagen, die richtigen Leute kennengelernt, und die haben sich sehr viel mit dem Internet beschäftigt. Also man hatte ja 4 Möglichkeiten. Also man konnte eher in Richtung Fernsehen gehen oder in Richtung Radio oder Print oder eben online. Und durch das Kennenlernen der Freunde damals bin ich gleich in die richtige Richtung, für mich richtige Richtung gegangen, und zwar online. Und dann war das Ziel eigentlich ziemlich schnell klar. Ich habe relativ schnell ein bisschen programmieren gelernt, mich mit Grafik, Produktion und Kreation auseinandergesetzt und wusste, okay, das ist auf jeden Fall meine Richtung und mein Feld.
Also die Fähigkeiten, die heute eigentlich fast jeder, der von der Schule kommt, können sollte, ne?
Ich weiß nicht, wird das gelehrt jetzt schon?
Nein, das war jetzt hier ganz bewusst von mir provokante Kritik, weil ich glaube, das sind die Dinge, mit denen wir künftig alle gerüstet sein müssen, oder?
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Man sollte auf jeden Fall ein Grundverständnis davon haben, denn wir bedienen es ja täglich, indem wir die Smartphones und Computer um uns herum
haben. Und es ist ein Teil unseres Privat- und Soziallebens, inzwischen in solchen Netzwerken unterwegs zu sein. Also ich glaube, der wichtigste Part wäre Medienkompetenz, wenn man das mal betiteln wollte. Und da die natürlich die Frage, muss man dafür programmieren können? Ich glaube, nein. Wir sind beide keine Programmierer. Wir haben ein Verständnis davon. Und ich glaube, damit kann man schon ganz gut durch die Welt kommen. Medienkompetenz, also zu verstehen, wie diese digitale Verlängerung unseres Selbst funktioniert, ist, glaube ich, schon wahnsinnig wichtig und absolut unterrepräsentiert heute noch in der Schule.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagener. Maren und Matthias Wagener, ein Unternehmer-Ehepaar, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Thema Programmieren und Medienkompetenz. Ein bisschen mehr als anwenden muss man können, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also verstehen vor allem.
Ja, verstehen.
Genau. Das ist ja wie, keine Ahnung, wie sozialen Miteinander, also im physischen Miteinander lernen wir sehr früh, und es ist ja auch, wie sagt man so schön, mimetisch in uns angelegt. Ne? Wir können Gesichter lesen, Mimik, Gestik, Sprache in ihren verschiedenen Ausdrücken. Wir reagieren auf Musik und so. Und dieses Miteinander, das haben wir in uns. Und für die digitale Welt gilt das eben noch nicht so. Das ist nicht in uns angelegt, sondern auch in so einem rasanten Wandel, dass, weiß ich nicht, nur wir persönlich, das reicht ja bis in die Politik, einfach hinter den Möglichkeiten, auch das zu regulieren, vielleicht total hinterherhinkt. Also, dass man seinem Gegenüber nicht ins Gesicht haut, das ist halbwegs verstanden überall in der zivilisierten Welt. Wie man miteinander spricht in digitalen Medien, offensichtlich nicht. Und die Möglichkeiten oder die Graubereiche, die sind so ausgedehnt, dass es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig ist.
Wo haben sich denn eure beiden Lebenswege berührt?
Das kam ein paar Jahre später. Ich bin, nachdem ich in Mittweida sozusagen mein Studium abgeschlossen habe, oder mehr oder weniger mit den Pflichtkursen oder die Vorlesungen sozusagen vorüber waren, bin ich nach Leipzig gezogen und habe da quasi auch dann meine Diplomarbeit geschrieben und habe da angefangen, auch schon in dem Bereich zu arbeiten. Beziehungsweise muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe mich während des Studiums schon selbstständig gemacht. Die Hochschule hat das auch so ein bisschen forciert. Also die wollten, dass wir alle Macher werden. Und das war so ein bisschen ihr Ziel. Und das haben sie bei sehr vielen geschafft. Also ich arbeite noch mit vielen von damals zusammen. Und alle haben sie ihre eigenen Unternehmen oder sind selbstständig. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und ich habe mich 99 quasi dann selbstständig gemacht und habe, nachdem ich eben so ein bisschen Programmieren und Grafikpart kennengelernt habe, gleich für mich entdeckt, dass Projektmanagement und die Kommunikation doch mir am besten oder am meisten liegt. Und dann bin ich in Leipzig sozusagen als freie Projektmanagerin für eine Agentur, später kamen dann noch ein paar mehr dazu, unterwegs gewesen, genau. Und dann während dieser Zeit habe ich Matthias kennengelernt, weil er mein Auftraggeber oder mein Kunde war.
2006,
genau. Und dann haben wir uns auf einer Party in Leipzig das erste Mal gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick.
Okay, also über eine Kundenbeziehung, ja, in die Beziehung.
Genau.
Und wann habt ihr, weil ihr macht ja heute Dinge zusammen, ist das jetzt über die Beziehung dann passiert, dass man gesagt hat, hey, lass uns doch Dinge auch zusammen machen.
Ja. Ja, okay. Die Geschichte ist, das hat ein bisschen gedauert. Und da kommt dann auch das Segeln ins Spiel, glaube ich. Ich habe im Prinzip das gleiche Metier bearbeitet sozusagen wie Maren. Wir kommen beide aus dem Projektmanagement. Das heißt, wir haben, was unsere Profession angeht, gleiche Wurzeln. Beide im digitalen Bereich unterwegs gewesen und als Maren nach Hamburg gezogen ist, war ich als Berater in einer Agentur tätig und hatte da sozusagen meine eigene Karriere und Maren hat 2 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, dann als sie nach Hamburg zog, eben Vast Forward gegründet. Da hatten wir uns sozusagen darauf geeinigt, dass sie ein Unternehmen gründet und für diese Anfangszeit haben wir dann auch zusammen gewohnt, auch natürlich die Sicherheit hat durch mich. Und im Laufe der ersten 2-3 Jahre ist Vast Forward dann ganz gesund langsam gewachsen und ich bin aus dieser eigenen Karriere ausgestiegen in eine Selbstständigkeit als Berater für Unternehmen im Bereich Digitalisierung. Und wir haben parallel angefangen, gemeinsam zu segeln.
Genau, und wir holen ein bisschen aus, weil das gehört dazu, zu der Geschichte, wann es dazu kam, dass Matthias dann wirklich auch bei Vast Forward mit eingestiegen ist. Es fing an, dass ich, als ich nach Hamburg gezogen bin, 2007, dachte ich, wenn man in Hamburg lebt, muss man auch einen Segelschein haben. Sozusagen unabhängig von Matthias, also er hat das nicht irgendwie mich dazu überredet oder irgendwie das forciert, sondern es kam ganz allein aus mein eigener Wille, war auf der Alster segeln. 2 Jahre, habe da den Schein auch gemacht. Und
2 Scheine.
2 Scheine, ja. Ein Sportbootführerschein See und Binnen und einen kleinen Segelschein auf der Alster. Ja, und nach 2 Jahren war mir die Alster ein bisschen zu klein und habe gefragt, ob wir denn nicht auf die Ostsee gehen können und uns nicht ein kleines oder etwas größeres Schiff natürlich als auf der Alster kaufen können, damit wir mal noch was anderes sehen. Und das haben wir dann 2010 auch gemacht. Da ist Matthias dann auch in die Selbstständigkeit gegangen, sodass wir diese Segelturns auch ein bisschen ausdehnen konnten. Also man nicht nur am Wochenende segeln gegangen ist, sondern tatsächlich das auf mehrere Wochen rausgezogen hat. Wir zum Beispiel dann, wenn es Kundentermine gab, das Schiff in Kopenhagen liegen lassen haben und mit dem Zug dann nach Hamburg gefahren sind und dann eine Woche später eben wieder zurück und weiter gesegelt sind. Und nach 3 oder 4 Jahren auf der Ostsee und diesem Testen auch von Bord aus zu arbeiten, habe ich Matthias gefragt, ob wir das nicht irgendwo machen können, wo öfter die Sonne scheint. Denn die Ostsee ist natürlich wunderschön, aber man kann tatsächlich die Sonne, also zumindest in den Jahren, in denen wir unterwegs waren, konnte man die Sonnentage schon fast an 2 Händen abzählen. Und lass uns doch irgendwo hinfahren, wo man auch mal ins Wasser springen kann, wo eben nicht nur irgendwie 12 Grad Wassertemperatur sind, ja. Und somit kam die Idee, okay, dann lass uns doch komplett auf ein Schiff umziehen. Und damit kam dann auch natürlich der Gedanke, dass Matthias mit in die Firma einsteigt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias. Matthias und Maren Wagener waren mit dem Schiff auf der Ostsee unterwegs und wir haben schon erfahren, dass Matthias irgendwann in Marens Firma eingestiegen ist. Mit ihnen spreche ich hier bei Antenne Mainz.
Vielleicht noch als Ergänzung, ich habe natürlich vorher schon im Hintergrund eine kleine Rolle gespielt als Unterstützung von Maren in der Weiterentwicklung. Konnte halt meine Erfahrung und mein Wissen aus meinem beruflichen Umfeld schon mit einbringen. Nur am Anfang ist das eben einfach nebenbei gelaufen und dann haben wir uns überlegt, dass es schlau wäre, doch die Kräfte zu bündeln, wenn unser Lebensmodell sich über dieses Segeln sowieso in so eine gemeinsame Richtung so stark entwickelt. Und so kam das.
So, jetzt habe ich jetzt gerade gehört, da war jetzt die Situation für den Kundentermin aus Kopenhagen nochmal nach Hamburg zu fahren. Und wenn ich jetzt aber gleichzeitig höre, wir gehen in andere Gewässer, in denen es wärmer ist, dann ist das definitiv weiter weg. Also man kann natürlich sich ins Flugzeug setzen und kommen, aber ich glaube mittlerweile macht ihr mehr aus dem Boot, als sich der ein oder andere vorstellen kann, ne?
Ja, der Punkt ist, dass Kopenhagen war eben die Ostsee und wir haben zu der Zeit auch noch anders gearbeitet. Ich war ja noch selbstständig und hatte eben auch noch mehr Präsenztermine. In der Folge oder dieser Idee von Maren, das doch irgendwo zu machen, wo die Sonne scheint und das Wasser wärmer ist, haben wir natürlich angefangen, uns dann vorzubereiten und auch Gedanken zu machen. A, was bedeutet das für uns persönlich? Brauchen wir noch Scheine oder mehr Wissen, wenn wir weiter weg wollen und die Idee verfolgen, auf einem Boot zu leben und zu arbeiten? Dazu gehörte natürlich auch, dass wir angefangen haben, uns über Marens Unternehmen Gedanken zu machen. Wenn wir das gemeinsam führen, wie muss das eigentlich sein, aufgebaut und strukturiert sein? Wie muss die Zusammenarbeit mit den Teams vorbereitet sein, damit das auf Distanz oder auf konsequentere Distanz besser oder genauso gut möglich ist? Da haben wir sozusagen angefangen, den Grundstein zu legen für das Leben, das wir heute führen.
Okay, erklärt mal ganz kurz das Unternehmen. Das heißt, ihr seid durchaus unterwegs, aber in Hamburg sind dann auch noch Mitarbeiter vor Ort.
Nein. Oh,
nein. Okay. Also auch.
Ich wollte okay. Einmal was anderes als ja sagen.
Erklärt es.
Okay. Okay. Also erstmal, was Forward ist, ein digitaler Produktionsdienstleister. Wir programmieren Dinge, die man im Internet finden kann. Das heißt Banner, Microsites, Websites, Newsletter, kleinere Apps. Viel rund um die Werbung im Internet und aber eben auch Websites und Apps. Was Forward ist so schon immer, also von Anfang an eigentlich sehr remote aufgebaut. Das heißt, alle sind sie frei in der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Wir haben zwar ein Office in Hamburg, doch das ist sehr selten besetzt. Denn zum einen sind die Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland verteilt. Und die in Hamburg sind, gehen da auch eher selten hin. Das heißt, wir haben ein Kernprojektmanagement-Team. Das sind 8 Frauen und die sind festangestellt und quasi aber frei in der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Sie müssen nicht in ein Office gehen. Und die Programmierung setzen wir mit einem freien Programmierernetzwerk um. Das ist auch in ganz Deutschland bzw. eigentlich in Europa verteilt. Und die sind natürlich sowieso frei in der Wahl ihres Arbeitsplatzes, weil sie Freelancer sind.
Also alle arbeiten so frei, wie wir uns das auch gewünscht haben und hier auf dem Boot realisieren. Wer segeln wollte oder auf einem Boot leben wollte, könnte das also auch von unseren festen Mitarbeitern. Und bei den Freien sind wir sowieso ohne Berührungspunkte, was diese Arbeitszeitregelung angeht. Das heißt, wir arbeiten besonders eng mit unserem Projektmanagement-Team zusammen und dieses Projektmanagement-Team arbeitet wiederum virtuell in virtuellen Teamzusammensetzungen mit den Entwicklern, mit den Kreativen und anderen Spezialisten, um die Projekte unserer Kunden umzusetzen. Das sind ungefähr 50 Kunden im Jahr in wechselnder Größe, größtenteils aus dem B2B-Bereich. Also wir arbeiten hauptsächlich für Agenturen, Werbe- und Digitalagenturen. Und realisieren die Dinge, die die sich an Konzepten für ihre Kunden ausdenken. Und das sind ganz unterschiedliche Projektgrößen. Ungefähr 500 Projekte jedes Jahr werden so realisiert.
Hochspannend. Das heißt, Deutschland hat ja in der Corona-Zeit tatsächlich die Digitalisierung entdeckt. Firmen merken, ja, es ist kein Thema, wenn ganz viele aus dem Homeoffice arbeiten. Es gibt die Strukturen, es funktioniert. Das war für euch dann, sage ich mal, eine ganz leichte Übung, weil das hattet ihr alles schon, ne?
Genau, für uns war es, was zumindest das Remote-Arbeiten angeht, keine große Herausforderung.
Also zumindest ein kleiner Vorteil in der Corona-Zeit.
Wir haben das schon als großen Vorteil empfunden, weil wir uns darüber zumindest keine Gedanken machen mussten. Wir haben versucht, unsere Erfahrung dann auch anzubieten, also einfach im Netz geteilt, was wir glauben, was wichtig ist, wenn Menschen eben nicht mehr zusammen in einem physischen Miteinander arbeiten, sondern eben auf Distanz, worauf es da ankommt. Die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur, die Technik ist ja das eine. Das andere sind ja die Dinge, die bei vielen Menschen dann kurzfristig erstmal so Vermissenserlebnisse spürbar machen. Und das war, glauben wir, ja auch ein etwas, was diese gesamte Phase auch so kompliziert oder komplex gemacht hat. Auf der einen Seite wusste keiner, was jetzt mit dieser Pandemieentwicklung eigentlich passiert, was das für uns alle bedeutet. Und auf der anderen Seite mussten so viele Menschen sich in ihrem Berufsleben auch noch umstellen. Ja, und da haben wir versucht auch zu teilen, was unsere Erfahrungen sind. Wir selber hatten also eher mit diesem wirtschaftlichen Teil zu tun. Also was bedeutet eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung für unser Unternehmen? Müssen wir auch uns auf Kurzarbeit vorbereiten? Droht da ein großes Risiko auch für uns? Und das war natürlich eine
Ich glaube, jeder, der mit Werbung zu tun hat, jeder, der mit Werbung zu tun hat, muss sich tatsächlich über solche Dinge Gedanken machen. Also auch wir als Privatradio, da passieren auf einmal Dinge, die man vorher so nicht gesehen hat. Wenn ein Geschäft geschlossen hat, das normalerweise auf Präsenz setzt, dann braucht es in diesem Moment keine Werbung mehr. Und da fallen alle Werbemittel weg, logischerweise.
Genau, ja, richtig. Und das trifft ja ganze Branchen. Es ist ja nicht irgendwie ein solitärer Bereich, der jetzt leidet. Es gibt manche, die besonders hart getroffen sind, also alle Eventveranstalter und die Eventagenturen, die die Konzepte entwickeln, alle, die da dranhängen, die Medien entwickeln.
Fluggesellschaften.
Genau, dann der Tourismus natürlich in weiten Teilen. Wobei ich gerade ganz spannend gelesen habe, dass der innerdeutsche Tourismus natürlich gar nicht leidet. Die haben eins ihrer besten Jahre. Aber es gibt eben schon einen umfassenden Ausschlag bei allen und der kann mehr oder weniger negativ sein. Bei manchen ist er halt positiv, was ja gut ist. Aber den haben wir natürlich auch gespürt. Das heißt, wir haben natürlich in der Zeit auch uns mit den Corona-Themen beschäftigt als Unternehmer. Gleichzeitig viel weniger mit den eigenen Strukturen. Das mussten wir nicht. Da konnten wir eher Erfahrungen teilen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias und Maren Wagner. Maren und Matthias Wagner sind selbstständig und steuern von einem Boot ihr Unternehmen. Wir waren gerade im Gespräch beim Beginn der Corona-Zeit. Wo wart ihr denn? Das ist ja bei euch dann eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Als das so losging, wo wart ihr da auf der Welt gerade?
Da waren wir auf Mallorca in Port Andratx. Wir waren eigentlich in Deutschland, weil wir auf eine Konferenz.
Während das Boot schon noch auf Mallorca war, sind wir nach Deutschland geflogen, genau.
Genau, und wir wollten auf eine Konferenz fahren, wo wir quasi auch einen Vortrag oder auf einem Panel gesessen hätten. Und das ist natürlich alles abgesagt worden. Und dann sind wir sofort wieder in den Flieger gestiegen und sind zurückgeflogen. Und das war tatsächlich der letzte Tag, also Samstag. Und an dem Sonntag dann war der Lockdown hier in Spanien ausgerufen, wo man ja gar nichts mehr durfte. Man durfte sozusagen das Schiff nicht verlassen, auch nicht an den Steg gehen, maximal einmal die Woche und das auch nur alleine einkaufen.
Vielleicht sollten wir dazu noch ergänzen, viele uns ja gar nicht kennen, dass wir seit 2016 kein Zuhause mehr haben außer diesem Schiff. Das ist also unser Zuhause und unser Büro. Das heißt, wenn wir in Deutschland gewesen wären, wären wir ohne Wohnung gewesen. Wir haben natürlich eine kleine Mini-Wohnung in Ottendorf, Okrilla, wo Marien herkommt und inzwischen ihr Elternhaus auch übernommen hat. Da hätten wir theoretisch sein können, da wären wir nur natürlich total aus all unserem gewohnten Umfeldern raus gewesen und darum haben wir zugesehen, dass wir schnell nach Hause kommen, was in diesem Fall bedeutet Mallorca, Port Andratx, warst.
Und das heißt, ihr habt dann auch mit diesen Einschränkungen eine Zeit lang gelebt?
Ja, es waren, ich glaube, bis Anfang Mai, also bis Ende April ging der Lockdown. Also wir waren für uns, wir haben für uns gesagt, es war eine schöne Probe, denn ungefähr so lang dauert eine Pazifiküberquerung. Wir waren tatsächlich eben 24 Stunden hier zusammen auf dem Schiff und auch wirklich nur einmal die Woche
einzeln
zum Einkaufen gegangen, denn da waren sie doch sehr streng. Und haben das genauestens beobachtet, dass man da nicht zu viel auf die Straße geht.
Aber ich glaube trotzdem, auf dem Boot kann man dann, also ich kenne jetzt diese Gegend, wo ihr seid, sehr genau, weil da hat ein Freund von mir über 15 Jahre gewohnt. Da kann man aber, glaube ich, auf dem Boot auch mit Einschränkungen ganz gut leben, oder?
Auf jeden Fall. Also wir waren sehr dankbar und glücklich mit unserem Zuhause, denn wir hatten auf der einen Seite den tollen Blick in die Bucht und das Wetter war natürlich super und man möchte dann nicht tauschen mit vielen Spanier und Spanierinnen, die in so kleinen Wohnungen und am Ende noch ohne Balkon gesessen haben. Also wir hatten mit Kindern, weil Kinder durften ja auch nicht, also es durfte ja gar niemand raus. Das war schon, ja. Für uns war es völlig in Ordnung und wir haben uns jetzt auch entschieden, falls es jetzt nochmal eine, also die zweite Welle ist ja im Grunde da, aber falls es nochmal einen Lockdown gibt, dann wollen wir den lieber hier an Bord verbringen.
Wie habt ihr Mallorca erlebt? Da war ja dann kurzfristig mal wieder so ein bisschen Tourismus, aber ich glaube, auf der Insel verändert sich auch was.
Ja, das können wir jetzt nicht absehen. Wir haben natürlich so ein bisschen uns hier an der Küste auch lang bewegt mit dem Boot. Und es gibt diese Hochburgen und da müssen wir natürlich jetzt auch sagen, wir kennen Mallorca nicht als volle Touristeninsel, weil wir zwar 2016 schon mal hier entlang gesegelt sind, aber gar nicht so viel uns dort aufgehalten haben, wo dieser Massentourismus herrscht. Selbstverständlich Pagera beispielsweise, eine deutsche Hochburg, da haben wir im Juni noch leere Strände gesehen und auch im Juli. Das war schon beeindruckend leer. Und hier Port Andratx ist kein solcher Hotspot, würde ich mal sagen. Hier gibt es keine Strände. Darum gibt es ja auch diese Form von Tourismus nicht.
Also das vermuten wir, dass es daran liegt.
Wir vermuten es. Genau, sehr gut. Also wir haben natürlich über die Menschen, mit denen wir hier in Kontakt sind, mitbekommen, ob das die Tauchschule ist oder auch die Gastronomie, dass sie alle schon eine harte Zeit haben jetzt. Also das kriegen wir auf jeden Fall mit. Und ansonsten erleben wir Mallorca als wunderschöne, nicht überlaufene Insel.
Ja, also wir genießen das natürlich auch, weil man die Buchten, wo sonst wahrscheinlich 30, 40 Schiffe liegen, jetzt einfach nur 3, 4 liegen. Oder teilweise ganz am Anfang, als der Lockdown sozusagen vorüber war und man dann auch segeln durfte. Man durfte das Schiff ja auch nicht bewegen. Also es war quasi alles im Lockdown. Und das war natürlich unglaublich, in diesen wunderschönsten Buchten dann ganz alleine zu liegen und so. Also wir genießen natürlich diese Stille auch. Aber für die Insel ist es im Grunde gerade eigentlich eine Katastrophe.
Es ist eine Katastrophe und es gibt natürlich hier in der Presse auch dann die Frage, okay, wir haben uns immer gewünscht, dass es ein Ende dieses Massentourismus, des Ballermann-Tourismus gibt. Es ist nur so, dass natürlich wahnsinnig viele Arbeitsplätze da dran hängen und was man eben auch liest, ist, dass es in Palma jetzt schon langsam ein bisschen schwierig wird. Es wird überall an verschiedensten Stellen werden Kleidung und Essen gesammelt, um so tafelmäßig eben auch an Bedürftige zu verteilen. Und da wird sich zeigen, wie das sich im Winter entwickelt, denn die meisten verdienen eben in den Sommermonaten das Geld eben auch für den Winter.
Ja klar, also massiv abhängig vom Tourismus und ganz wenig andere Jobs. Und dann ist das natürlich diese Situation ziemlich, ziemlich fatal. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagner. Maren und Matthias Wagner leben auf einem Boot und arbeiten dort auch. Während der Corona-Zeit waren sie auf Mallorca. Mit ihnen spreche ich hier bei Antenne Mainz. Wie sieht denn bei euch so ein Arbeitstag aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Im Grunde ähnlich wie jeder andere Arbeitstag auf dem Festland. Vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass wir morgens, also solange es auf jeden Fall das Wetter mitmacht, springen wir morgens ins Wasser. So startet meistens unser Tag. Beziehungsweise wir machen erstmal unseren Sport. Heute Morgen zum Beispiel waren wir erstmal eine Runde joggen und dann springen wir ins Wasser. Oder machen auch während des Lockdowns haben wir wirklich eine Routine entwickelt mit dem besten Boardsport.
Genau, Stichwort Boardsport.
Boardsport.
Ich habe vorhin schon Rituale erwähnt. Ich glaube, die Rituale, die wir so zusammen uns hier entwickelt haben, haben uns ganz gesund über die Zeit gebracht.
Genau.
Also erstmal gibt es auf jeden Fall Sport und einen Kaffee und danach fangen wir an zu arbeiten und unsere Arbeitszeiten richten sich eben nach den Arbeitszeiten unserer Kunden. Also ganz normal, keine Ahnung, 8:30, 9 sind wir sozusagen empfangsbereit beziehungsweise fangen an zu arbeiten und klappen den Rechner auf und seit der Pandemie-Anfangsphase haben wir auch jeden Tag dann ein Check-in mit dem Team. Das heißt, es gibt einen Videocall mit dem Team morgens. Das haben wir in der Prä-Corona-Zeit nur montags gehabt und jetzt haben wir es halt jeden Tag.
Genau, und das, also montags ist, nennen wir es den sogenannten Montagsplausch, das ergänzt so ein bisschen den Schnack an der Kaffeemaschine, den man ersetzt. Ja, genau. Ersetzt den Schnack an der Kaffeemaschine, den man in einem Office hätte. Und die regelmäßigen Check-ins dann jetzt sozusagen in der restlichen Woche helfen, eben den Austausch und zu hören, wie geht's den Ladies und gab es irgendwelche Sorgen mit den Projekten. Und ja, das ist sozusagen der Einstieg in den Arbeitstag mit dem Team. Und dann geben wir unserem operativen oder quasi unserem Geschäft nacharbeiten am Rechner. Und je nach Auftragslage beziehungsweise wie wir unsere Projekte legen, versuchen wir zum Nachmittag hin gegen 15, 16 Uhr quasi das, was man am Rechner macht, bis dahin zu schaffen, ja, um dann den Rechner zuzuklappen und dann auch an Land zu gehen. Also wenn man jetzt die letzten Jahre betrachtet, jetzt mit Corona hat sich das auch ein bisschen verändert. Da arbeiten wir tatsächlich auch ganz normal bis abends auf dem Boot. Aber ansonsten, wenn wir auch segeln und die Gegend erkunden möchten, versuchen wir dann nachmittags quasi an Land zu gehen und dann natürlich das mitzunehmen, warum wir das überhaupt machen.
Ja. Genau, und da ist die Technik, also dass wir viel vom Telefon aus machen können, auch dass jetzt E-Mails sind oder die üblichen Chat-Connections, die wir für unseren Job brauchen, das geht eben alles auch über die Telefone. Wir haben so einen Leitsatz, der kommt von einer unserer Mitarbeiterinnen. Wir sind erreichbar, aber nicht immer verfügbar. Das gilt sozusagen für alle, die remote arbeiten und ist auch ganz, ganz wichtig, für dass man nicht permanent nur am Rechner sitzt, sondern eben auch lernt, diese unabhängige Remote-Arbeit für sich zu entwickeln und versuchen dann eben von unterwegs auch zu arbeiten. Also es ist eher mobiles Arbeiten als Homeoffice, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, da finden sich jetzt gerade viele Deutsche wieder, denn tatsächlich, als wir jetzt hier alle lernen mussten, von zu Hause zu arbeiten, dann stellt sich natürlich auch die Problematik, der Arbeitstag sieht einfach anders aus, weil es kommt, wenn du Familie zu Hause hast, mal 2 Stunden was dazwischen, die schiebst du später dran und damit ist auch die dauerhafte Erreichbarkeit nicht mehr gewährleistet, so wie im Büro. Aber ich glaube auch da, das kriegen wir auch hin.
Ja, wie gesagt, der Punkt ist ja auch was, also zum Beispiel eins unserer Dauerbrenner-Themen ist das Thema Kommunikation. Die Frage, was bedeutet eigentlich Erreichbarkeit? Meistens ist es ja so, dass ich nicht ständig ans Telefon hechten muss. Meistens reicht es ja, wenn ich eine Anfrage kriege, zu antworten, ja, ich kümmere mich drum, ich habe die E-Mail gesehen. Und in dem Moment ist sozusagen dieser unmittelbare Punkt sozusagen abgehakt. Und ich kann das in meinen Arbeitsalltag, in meine restliche Planung dann mit einbauen entsprechend. Und das ist, glauben wir, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gehe ich eigentlich eben mit diesen Anforderungen und Anfragen, die jeden Tag reinkommen, um? Wie organisiere ich meinen Arbeitsalltag? Und da haben wir natürlich immer genauso mit zu tun wie jeder andere Arbeitnehmer, vor allen Dingen in der Dienstleistung auch. Diese Erreichbarkeit und diese Responsivität ist halt wichtig. Es ist aber auch wichtig, eben zu wissen, wann man tatsächlich in der Situation ist, da auch entsprechend darauf antworten zu können, damit die Antwort eben auch richtig ist und nicht nur oberflächlich.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagner. Maren und Matthias Wagner, selbstständig, sie steuern ihr Unternehmen von einem Boot und haben in Deutschland keine Wohnung mehr. Mit ihnen spreche ich hier bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagner. Jetzt haben wir die Situation, dass viele sich durchaus das erträumen, was ihr da gerade macht. Und die gehen das Konzept so an, dass sie arbeiten, viel Geld verdienen, um dann irgendwann mal in ferner Zukunft im Prinzip auf das Boot gehen zu können und es genießen zu können. Aber ihr habt das ja perfekterweise völlig umgedreht und es sofort umgesetzt.
Ja, wir sind da reingewachsen, das einmal vorweg. Denn unsere Phase auf der Ostsee, diese 4 Jahre, das würde ich als so eine Übergangsphase betrachten, in der wir schon mal so ein bisschen geübt haben. Und zu dieser Aussage, dass sich das viele erträumen, haben wir auch eine Meinung.
Ja, aber noch ergänzend, wie Matthias schon sagt, es war eine Phase, beziehungsweise es war ein Prozess über viele Jahre. Einmal eben mit dem Üben auf der Ostsee und dann mit dem Gedanken, wir könnten das ja auch woanders machen. Das ging ja auch nicht von heute auf morgen, sondern der erste Gedanke dazu war 2012 oder 2013. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gebraucht, bis wir tatsächlich eben dann diesen Schritt gegangen sind, weil man sich vorbereitet hat, weil die Firma vorbereitet oder für uns gefühlt vorbereitet werden musste. Weil wir haben uns weitergebildet, also weil wir hatten nur den Sportbootführerschein See und also Matthias segelt schon sein Leben lang, ich nicht, aber wir haben uns da sozusagen mit Wetterkunde und
Notfalltrainings
etc. quasi vorbereitet. Und als es dann soweit war, haben wir auch unsere Wohnung erstmal behalten. weil wir natürlich auch nicht wussten, wie es dann ist, wenn man es wirklich macht. Und nach einem Jahr, glaube ich, ja, haben wir dann gemerkt, okay, das ist Quatsch mit der Wohnung. Wenn wir zurückkommen, weil es gesundheitlich nicht mehr funktioniert oder weil wir es nicht mehr wollen oder weil wir einfach wieder ein festes Zuhause haben wollen, dann kann man sich auch wieder eine neue suchen. Und deshalb haben wir dann auch gleich nach einem Jahr entschieden, alles zu verkaufen, zu spenden, zu verschenken, haben eine Party gemacht mit Freunden, also als Abschied, haben noch geheiratet vorher, das war auch unser Abschied und haben sozusagen alles, unseren Hausstand aufgelöst, haben jetzt nur noch so einen kleinen Lagerraum, 11 Quadratmeter, wo so ein paar Möbel, die uns am Herzen lagen und natürlich alle Akten, die man ewig aufheben muss und so, eingelagert haben. Und somit war es ein langer Prozess und gut überlegt vor allem. Ja, ist gewachsen.
Genau, und dann die Frage, Entschuldigung,
ja.
Wolltest du noch was?
Also, die Frage, ob es für jedermann etwas ist.
Wer träumt eigentlich von was, ist ja die Frage. Ich glaube, die Bilder, die wir teilen, ob das jetzt auf Instagram ist oder in unserem Blog oder eben auch in der Presse, die zeigen natürlich so eine Urlaubsumgebung beständige. Und für uns hat es auch ein bisschen gedauert, diese zwei Dimensionen irgendwie zusammenzubringen, sich in dieser Umgebung zu befinden, die ja auch bedeutet, sich ständig mit dem Wetter zu befassen. Wo fahren wir hin? Was planen wir eigentlich? Was können wir planen? Auf der anderen Seite, wir müssen diese Firma führen, um unser Leben leben zu können, wie jeder andere. Also wir sind weder Erben noch anderweitig zu Geld gekommen, sondern dieses Unternehmen ist sozusagen unsere Existenz. Und diese zwei Dimensionen zusammenzubringen, ist schon eine Herausforderung. Und wir könnten dieses Leben nicht leben, ohne dass es die Firma gibt. Das heißt, wir machen hier keinen Urlaub, das ist klar. Und dafür braucht es dann wieder Disziplin, die man aufbringen muss in einer Umgebung, die schon sehr abwechslungsreich und inspirierend ist und auch sehr, sehr spannend. Und da muss man eben gucken, wir mussten entwickeln, wie wir damit umgehen, dass beide Dimensionen, beide Welten sozusagen auch zu ihrem Recht kommen und dieses Leben auch angenehm zu leben ist.
Ja, und unsere Erfahrung ist mit dem Besuch, also wir haben ja die letzten Jahre auch viel Besuch von Freunden, teilweise auch Kunden und Mitarbeitern bekommen. Also die Mitarbeiter kommen auch regelmäßig, dieses Jahr leider nicht, aber die letzten Jahre und arbeiten mit uns zusammen von Bord aus. Aber das Feedback unserer Besucher ist eigentlich zu 80%, mein Leben wäre es nicht.
Okay.
Also so viel zum Thema, dass Traum. Es eine Traumvorstellung von vielen Menschen ist.
Ja, aber das muss ja nicht immer sein, dass das, was erträumt wird, nachher dann auch im realen Leben so toll ist, wie man es sich vorher erträumt hat.
Genau. Und die Frage ist, was man daraus macht. Ich glaube, dieses Motto, was Maren vorhin genannt hat, das sagt es auch ganz gut. Man muss eben für sich selber das finden, was man liebt und gerne macht und es dann eben tun. Und du hast ja auch gesagt, wir haben es einfach gemacht. Also erstens ist das ein Prozess gewesen. Ja, gleichzeitig stimmt das schon. Wir haben uns auch gesagt, wir machen das jetzt und zwar gemeinsam. Und ich glaube, das ist in diesem Fall als Paar eben auch wichtig, weil die Herausforderungen eben nicht nur darin bestehen, dass wir irgendwie in dieser Firma zusammenarbeiten. Ich bin Angestellter meiner Ehefrau, das ist ihr Unternehmen und nicht unseres. Ich habe halt eine Aufgabe und eine Rolle und das ist auch alles super so. Nur bedeutet das natürlich auch immer wieder, da zusammenzukommen und genauso auch dieses Leben auf dem Boot, was auf jeden Fall enger ist als manche Wohnung. Wir beklagen uns ganz, ganz sicher nicht mit dem Boot, mit dem wir unterwegs sind, ist das schon großartig. Nur ist das natürlich auch so eine multiple Abhängigkeit voneinander. Beim Segeln, beim Arbeiten, beim ganz normal Daily Chores organisieren, abwaschen, kochen, putzen, was auch immer.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Maren und Matthias Wagener. Maren und Matthias Wagener hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie leben und arbeiten zusammen auf einem Boot und steuern ihr Unternehmen auch so. Wir hatten gerade so ein bisschen diskutiert, dass das nicht in jeder Beziehung so machbar ist, leben und zusammenarbeiten den ganzen Tag. Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt bestimmt auch Paare, die zum Beispiel gar nicht so zusammenarbeiten können. Also für die wäre dann dieser Entwurf gar nichts.
Es gibt viele, die das von sich sagen, ja. Warum sie dann verheiratet sind, wissen wir nicht. Aber es gibt viele, die sagen, dass sie es nicht können. Ja.
Nein, ich kenne Beispiele, wo es zu explosionsartigen Auseinandersetzungen kommt. Also insofern glaube ich, da ist da schon was dran. Manche können toll zusammenleben, aber nicht zusammenarbeiten. Umso schöner ist, dass das bei euch perfekt scheinbar funktioniert oder gut funktioniert. Jetzt haben wir ja viele Bilder hier im Kopf erzeugt. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere möchte jetzt gerne auch mal sehen. Wie sieht das Boot aus? Wie seht ihr aus? Wo seid ihr? Welche Optionen gibt es denn da? Findet man euch auf Social Media?
Ja. Auf jeden Fall. Man findet uns also ganz aktuell oder sagen wir mal ziemlich aktuell ist Instagram unter dem Namen Vast Floating. Facebook ist dann quasi sozusagen im Monatsrhythmus mehr oder weniger. Das ist auch unter dem Namen Vast Floating und die Firma unter Vast Forward.
Da gibt es noch einen Blog, der heißt www.vast-floating.com.
Genau, und Vast mit V.
Ja, vast-floating.com, vastfloating.com. Da sind wir nicht immer sozusagen in Echtzeit, sondern das ist sozusagen das, wo der Ort, wo dann unsere Videos zu finden sind, längere Blogbeiträge, wenn wir Zeit finden, ein bisschen aufzuschreiben, wie das Jahr gewesen ist, was wir in den letzten 3 Monaten gemacht haben, dann findet man das dort. Und
was aber aktuell ist auf der Website, ist, dass man da immer sehen kann, wo wir tatsächlich uns befinden. Also wir haben einen GPS-Tracker, der unseren Echtzeit-Standort zeigt, und wenn wir segeln, auch quasi unsere uns Echtzeit trackt und man sieht, wo wir gerade unterwegs sind.
Das heißt, auch euer Kunde weiß, wo er euch gerade finden kann.
Genau. Aber der ruft ja sowieso eher an und schreibt eine E-Mail und wünscht sich eine schnelle Lösung seiner Aufgabe für sein Projekt oder irgendeines Problems. Und darum ist dieses Thema Reaktionszeit, Responsivität und vor allen Dingen eine schnelle Übernahme der Verantwortung dann für das jeweilige Projekt wichtig. Und darum ist bei uns auch das Projektmanagement so wichtig, weil da die Aufgaben eben dann gesteuert werden.
Genau, also die Kunden, unsere Erfahrung interessiert es jetzt nicht so sehr, wo wir sind und was wir machen, sondern sie freuen sich, wenn ihr Anliegen schnell bearbeitet wird.
Ja. Trotzdem größtmögliche Transparenz.
Auf jeden Fall. Ja. Wir haben auf der Website, auch auf der Firmenwebsite, einen Link zum Blog. Wir sagen auch da ganz klar, wo wir arbeiten und wie unser Lebensmodell aussieht. Und klar gibt es Menschen, die das irritiert, weil es eben anders ist. Aber denen sagen wir dann auch, dass unser Unternehmen in Deutschland gemeldet ist. Wir ganz normal Steuern, Sozialabgaben zahlen. Das hier ist, wir hatten jetzt gerade Steuerprüfungen in Hamburg. Also das ist ein ganz normales Unternehmen mit einem etwas ungewöhnlichen Büroplatz für Management und Mitarbeiter.
So. Ich finde, und das war für mich auch das Interessante, dass wir hier uns unterhalten, einfach es zeigt, was heute mit Möglichkeiten der Digitalisierung machbar ist. Und dass solche Räume aufgemacht werden und wir diese doch einfach, also ich denke, euer Beispiel soll Mut machen, dass man einfach viel mehr Dinge probiert und umsetzt, weil viel mehr möglich ist, als man denkt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bedanke mich für den Einblick und drücke euch die Daumen, dass das weiterhin so gut funktioniert.
Ja, vielen Dank an dich.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Genau, sehr gern. Und allen, die neugierig sind, kann man nur die Kanäle ans Herz legen und wir freuen uns auch immer, wenn es Direktmeldungen gibt und beantworten auch gerne Fragen.
Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.